Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, sprechen wir an dieser Stelle noch eine Content-Warnung aus. Wir thematisieren tragische Schicksale, den Tod, Verletzungen unterschiedlicher Art und Kannibalismus. Du, Flo?
Lisa?
Magst du eigentlich gerne fliegen?
Naja, ich bin jetzt kein allzu großer Fan davon, vor allen Dingen nicht vom Start oder von der Landung, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn es nicht anders geht.
Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben vom Fliegen, also beziehungsweise abzustürzen, davor haben sie Angst. Was glaubst du denn, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, mit einem Flugzeug abzustürzen?
Boah, da fragst du mich was, 1 zu 10 Millionen oder so?
Fast richtig. Die statistische Wahrscheinlichkeit, durch einen Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, lag in den 70er Jahren, also die Geschichte, die ich gleich erzähle, spielt in den 70ern, im Durchschnitt bei 1 zu rund 264.000. Im vergangenen Jahr lag die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu rund 15 Millionen. Also die Sicherheit im Flugverkehr nimmt nach Angaben des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft seit Jahrzehnten zu.
Ja, aber war ich ja nah dran mit meinen 1 zu 10 Millionen oder was ich gesagt habe. Aber warum erzählst du mir das?
Die Geschichte, die ich erzähle, die handelt von einem sehr, sehr tragischen Flugzeugabsturz, bei dem es viele Tote gab, aber auch Überlebende. Und auf die konzentrieren wir uns in meiner Geschichte heute, die übrigens auf wahren Begebenheiten beruht. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmrausch, einem NWZ-Podcast für alle Cineasten und die, die einfach gerne Filme und Serien schauen. Die Hosts dieses Podcasts sind mein Kollege Florian und ich, Lisa. In jeder Folge besprechen wir Filme zu einem bestimmten Thema. In einigen Folgen begleiten uns dabei auch Gäste, die dem Podcast mit ihrer Expertise noch einmal ganz neue Impulse verleihen.
Hallo zum zweiten Teil unseres Survival-Specials, Überlebenskampf auf der Leinwand. Wie schon in der vergangenen Folge sprechen wir wieder über zwei unglaubliche Geschichten, die auf wahren Begebenheiten und Schicksalen basieren. Absturz in den Anden und allein im Atlantik heißt die Überschrift über der heutigen Folge. Und dann würde ich sagen, wir fangen ohne Umschweife an mit unserem ersten Film. Und weil ich so ein Gentleman bin, erhält auch diesmal wieder meine kongeniale Kollegin Lisa den Vortritt. Du hast es ja eben schon angeteasert. Jetzt erzähl nochmal, welchen Film hast du für uns vorbereitet?
Ich erzähle euch heute die Geschichte von dem neu auf Netflix erschienenen Film Die Schneegesellschaft von dem spanischen Regisseur Juan Antonio Bayona, basierend auf der Buchvorlage mit dem gleichnamigen Titel von dem Journalisten Pablo Virsi. Also verzeiht mir, falls ich irgendwelche spanischen Namen heute nicht korrekt ausspreche. Bevor ich zur Geschichte komme, es gibt einen Erzähler im Film und das ist einer der Passagiere, Numa Turketi. Am 13. Oktober 1972 stürzte in der Gebirgskette der Anden ein Flugzeug aus Uruguay ab. Fuerza Aérea Uruguaya Flug 571 war ein Flug der Luftwaffe Uruguays von Montevideo nach Santiago de Chile. Die Maschine vom Typ Fairchild Hiller FH-227 zerschellte an einem Berghang in den Anden in 4000 Metern Höhe. Nach 72 Tagen im Eis konnten 16 von 45 Insassen gerettet werden. 29 Menschen haben ihr Leben bei diesem tragischen Unglück verloren. Wie konnten diese 16 Menschen überleben? Das ist die große Frage.
Da bin ich gespannt, wie der Film das beantwortet. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können.
Halb.
Ja, ich habe angefangen damit, aber dann ist mir die Zeit ausgegangen also im Vorfeld der Podcast-Planung. Aber ja, dafür haben wir dich.
Kannst du dich ja noch auf die andere Hälfte freuen.
Ja, mach mich weiter neugierig.
Ja, also ich werde natürlich ein bisschen spoilern, aber den Film kann man sich trotzdem auch noch angucken. Also es lohnt sich in jedem Fall. An Bord der Maschine befanden sich 40 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Hauptsächlich waren es Mitglieder, Betreuer und Angehörige der Rugby-Union-Mannschaft Old Christians Club, die mit 2 Meisterschaftssiegen zu den erfolgreichsten Uruguays zählten. Die Reise dieser Menschen begann schon am 12. Oktober 1972 in Montevideo. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse war in Mendoza, das liegt in Argentinien, ein Zwischenstopp mit Übernachtung notwendig. Am nächsten Tag ging der Flug weiter nach Santiago de Chile. Die auf der direkten Linie liegenden Berggipfel mussten wegen der unzureichenden maximalen Flughöhe der Maschine im Süden umflogen werden. So flog die Maschine zunächst auf der argentinischen Seite Richtung Süden und drehte dann zum Überflug der Anden über dem Planchón-Pass, der ist 2507 Meter hoch, nach Westen. Nach Überquerung der Anden sollte dann auf der Höhe der chilenischen Stadt Curico nach Norden Richtung Santiago gewendet werden. Zu Beginn des Andenfluges hatte die Maschine Rückenwind, der jedoch drehte und in Gegenwind umschlug. So wähnten sich die Piloten nach viel zu kurzer Zeit bereits auf der chilenischen Seite der Anden und glaubten, Curico bereits überflogen zu haben, was sie auch an die Flugkontrolle Santiago meldeten. Diese wiederum wies die Besatzung darauf hin, nach Norden zu drehen und in den Sinkflug überzugehen. Durch diesen bis heute nicht nachvollziehbaren Navigationsfehler kam es schließlich zu dem Unglück. Die Fairchild tauchte in die Wolkendecke ein, drehte viel zu früh nach Norden und flog dadurch mitten in die Hochanden hinein. Beim Flug zwischen den bis zu 6000 Meter hohen Andengipfeln kämpfte die Besatzung mit Orkanböen und eisigen Schneeschauern. Als die Maschine die Wolkendecke nach unten durchstieß, bemerkten die Piloten schließlich ihren verhängnisvollen Fehler und versuchten verzweifelt, die Maschine hochzuziehen. Das Flugzeug geriet jedoch weiter in heftige Turbulenzen und Fallwinde. Die rechte Tragfläche streifte einen Gebirgsgrat und brach ab. Sie wurde nach hinten geschleudert und trennte das Heck mit dem Leitwerk ab. 5 Passagiere und ein Besatzungsmitglied wurden aus der Maschine gerissen. Sekunden später streifte das Flugzeug einen weiteren Grat und verlor auch die linke Tragfläche. Das Flugzeug, nunmehr nur noch aus dem vorderen Teil des Rumpfes bestehend, schlug mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 350 Stundenkilometern auf einer Schneebank auf, rutschte bergab und kam schließlich auf einer Höhe von etwa 3800 Metern zum Stillstand.
350 km/h, das ist ja unvorstellbar, diese Geschwindigkeit.
Wahnsinn, ne? Kann man sich, wie so vieles, was noch kommt, nicht vorstellen.
Ja.
Dabei wurden sämtliche Sitze aus der Verankerung gerissen und nach vorne geschleudert, wodurch mehrere Passagiere getötet, eingeklemmt und schwer verletzt wurden. Ebenso dabei wurde die Flugnase stark eingedrückt, wodurch der Kapitän starb und der Copilot eingeklemmt wurde. Er starb noch in der folgenden Nacht an seinen schweren Verletzungen. Der Rumpftorso diente den Überlebenden schließlich mehr als 2 Monate lang als schützende Unterkunft. Ja, und der Film, der zeigt den Absturz sehr detailliert. Ich fand das unglaublich beeindruckend und musste nochmal zurückspulen, um auch wirklich alle Einzelheiten mitzubekommen.
Das ist heftig. Diese Wucht, die auf jeden Einzelnen einwirkt in diesem Moment, die wird unglaublich gut rübergebracht. Würde ich gerne mit einer VR-Brille oder sowas anschauen. Mhm. Ich glaube, da kriegst du wirklich einen Schock deines Lebens, nur beim Zuschauen.
Ja, das war wirklich fantastisch, grausam.
Ja, natürlich. Faszinierend auf grausame Art und Weise, klar.
Genau. Von den 45 Menschen an Bord starben 12 während oder unmittelbar nach dem Absturz. 5 weitere starben in der ersten Nacht, denn die Temperatur sank in den Nächten auf Werte zwischen minus 30 und minus 40 Grad. Das ist auch so eine Kälte, die, ja, ich weiß nicht, wo haben wir sowas? Ich war noch nie in Kanada im Winter oder so.
Ja, das sind so Maßstäbe, das ist mongolischer, sibirischer Winter mehr oder weniger. Ne? Da hast du solche Temperaturen, aber ich kann das auch nicht wirklich greifen.
Nee. Wie gesagt, meine Cousine, die war mal in Kanada für ein Jahr und da waren es wohl auch mal minus 40 Grad. Ist auch schwer zu beschreiben, aber es ist schon verdammt kalt.
Ja, schwer zu greifen und greifen kann man bei den Temperaturen auch nicht mehr lange, was weil denn die Finger wahrscheinlich einfrieren.
Ja. Ja, genau. Das wurde auf jeden Fall zum Problem. Aber die Kälte war nicht das einzige Problem. Also um jetzt nochmal alle abzuholen, ihr müsst euch vorstellen, der Rumpf liegt dort irgendwo mitten im Schnee. Es war wirklich hoher Schnee gefallen, es war ja Oktober und ich meine auch im Making-of, da komme ich aber später noch zu, wurde gesagt, dass das auch in den 70ern einer der schneereichsten Herbst oder Winter war, beziehungsweise...
Ja, Oktober wäre dann ja...
Ist noch nicht Winter, aber...
Ja, Frühling, also das ist ja Südhalbkugel im Grunde genommen. Weil im Süden ist es im Dezember und Januar ja sozusagen Sommer und Juni und Juli Winter. Allerdings ist Oktober ja dazwischen, also kann schon sein, dass es auch ein verschneiter Monat ist.
Ja, nicht immer so, aber
offensichtlich in dem Fall
schon. Als dieser Absturz geschah, lag auf jeden Fall sehr viel Schnee. Und die, die überlebt haben, haben dann versucht, alles Mögliche zu machen, um auch weiter zu überleben. Die knappen Nahrungsvorräte, die waren rasch aufgebraucht. Also Überlebende haben hintererzählt, nach circa 5 Tagen gab es kein Essen mehr. Und es gab auch vorher nicht wirklich viel zu essen. Ich weiß nicht genau, wie lange der Flug gedauert hat. Vielleicht war auch noch irgendwas im Rumpf. Aber das habe ich, meine ich, nicht so verstanden. Und dadurch hat man hat ja nur ein kleines Handgepäck, vielleicht ein paar Snacks. Also die Rede war von ein bisschen Wein und Keksen. Also wirklich nichts Dolles und das mussten sie dann hart rationieren. Mhm. Aber das haben sie ganz gut hinbekommen. Also es gab da ja auch nichts anderes. Also es gab keine Tiere, keine Vegetation. Es war ja alles zugeschneit. Man hätte nicht mal den Rasen essen können, wenn da unterm Schnee ist, metertief vergraben.
Weißt du, wie tagsüber, wie hoch die Temperaturen da waren? Oder hast du das jetzt gerade nicht parat? Ist ja wahrscheinlich aushaltbar gewesen sein, aber du hast da wahrscheinlich auch gar nicht diese Kleidung dabei, die du ja eigentlich für Temperaturen von minus 30 oder minus 40 Grad brauchst. Deswegen haben die sich auch zusammengekuschelt, daran erinnere ich mich noch. Es war auch noch in der ersten halben Stunde, dass sie sich zusammengekuschelt haben, um sich irgendwie Wärme zu geben.
Nee, das weiß ich leider nicht, aber sagt es uns gerne, wenn ihr das wisst. Ich habe das auch jetzt nirgendwo gehört, meine ich, oder gelesen. Aber das ist sicherlich rauszukriegen, wie warm es dann ist. Ich denke, die Sonne war sehr warm, die sind ja auch hoch.
Genau.
Das vergisst man immer, dass das ja knapp 4000 Meter hoch sind. Ja,
die Sonne hat viel Kraft dann wahrscheinlich
auch. Genau, und das sieht man ja dann auch an der Haut später. Ja, und wie gesagt, also wir wissen ja alle, dass man nicht lange ohne Essen und Trinken auskommt, also der menschliche Körper. Und da gibt es auch eine Szene im Film, die so für sich spricht. Also fast schwarzer Urin trifft auf blendend weißen Schnee. Also dieser Kontrast ist die ganze Zeit total krass. Also der Schnee sieht einfach schön aus, wenn die Sonne scheint und es wahrscheinlich auch dann im Gesicht warm ist oder an den Händen und denkt man, ach, das, ja klar, von der Couch aus sieht das alles irgendwie toll aus.
Die reine Urlaubsidylle, fehlen auch die Skier.
Ja, genau, so ungefähr. Ja, also die Überlebenden, es waren sowieso an Bord überwiegend Jungs beziehungsweise junge Männer, Anfang 20, die haben dann alle zusammengesessen, mal nach ein paar Tagen wieder im Rumpf und haben sich da gegenseitig gewärmt und überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben sie einen Pakt geschlossen. Also es klingt total absurd, aber die waren da ja zu dem Zeitpunkt schon sehr verzweifelt. Das ist auch eine Situation, die man sich nicht vorstellen kann. Also jeder hat mal Hunger, aber dieses Hungern und Durst haben in diesem Ausmaß, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt hat, und das ist auch gut so. Die schließen auf jeden Fall einen Pakt und die geben sich gegenseitig die Erlaubnis, im Falle eines Todes von den Jungs, dass derjenige Körper dann gegessen werden kann. Also die geben ihre eigenen Körper quasi frei, weil sie diskutieren, ob sie die Verstorbenen eventuell essen wollen. Und einige sagen ganz klar, mache ich, ja. Und andere sind da überhaupt nicht für und machen das auch ein paar Tage nicht oder lassen es ganz. Ja.
Ja,
letztendlich entscheiden sie sich dann aber trotz, weil einfach dann, ja, in dem Moment mal gerade keiner stirbt, was ja auch gut ist, entschließen sie sich oder sehen sich gezwungen, einfach auch die Verstorbenen zu essen. Durch das Eis waren sie quasi tiefgekühlt, also gut erhalten. Das war so das Positive am Schnee.
Aus dem Kühlregal.
Richtig.
Naja, witzig ist das nicht, aber.
Nee. Ja, und einer von den Überlebenden, Fernando, den nenne ich im Folgenden nur noch Nando, Fernando Parado, der hat beim Absturz seine Mutter verloren und die Schwester ist auch nach ein paar Tagen gestorben. Die Toten haben sie übrigens anfangs auch aus dem Wrack geborgen, weil darin haben sie sich dann ja so eine Art Zuhause, Höhle, Rückzugsort gebastelt, gerade für die Nacht. Die Toten haben sie auf jeden Fall alle geborgen und dann so eine Art Grab gemacht und auch gebetet. Da waren halt auch die Mutter und die Schwester bei von dem Nando und die haben sie nicht angerührt, die wurden nicht gegessen. Ja, in einem Interview sagte Nando später, dass er die Bezeichnung Kannibalismus in diesem Zusammenhang falsch findet. Er sagt, in unserer Geschichte heißt es Anthropophagie. Kannibalismus ist, wenn man tötet, um zu essen. Wir haben unter uns Überlebenden unseren Körper mit vollem Gewissen und Willen gespendet. Ich habe jetzt Quellen gefunden, die besagen, dass die Bezeichnung Kannibalismus und Anthropophagie unabhängig davon verwendet werden sollen, ob dem Verspeisen eine Tötung vorausging oder nicht. Aber also ich meine, das Wort Kannibalismus ist einfach nicht gut
konnotiert. Ne? Ja, das ist die Konnotation, die den Unterschied macht.
Richtig. Ja, und es war dann so, dass zwei Brüder, und ich meine, der eine ist auch Medizinstudent gewesen, haben, sodass die anderen es nicht sehen konnten, das Fleisch besorgt, Fleischstücke, und die verteilt. Das ist ja eine Rugby-Mannschaft und da waren sie einfach total organisiert und die haben ja auch einen Captain gehabt und der hat auch so ein bisschen ja das Ruder anfangs übernommen und weil das einfach, also da ist keiner groß in Panik geraten. Also ich meine natürlich, jeder ist mal verzweifelt gewesen, aber so richtig quergeschossen ist da keiner. Ich glaube auch, das war in echt auch nicht so.
Ja. Aber das hätte wahrscheinlich so lange noch nicht funktioniert, so eine Gemeinschaft, wenn es eben kein Team gewesen wäre, wenn es einfach nur Individualurlauber gewesen wären oder so. Also das ist echt schon ein Glücksfall.
Die sich dann irgendwie gestritten hätten. Ich meine, Streit gab es sicherlich auch mal, aber also das...
Aber gibt es auch im Rugbyfeld Streit, also das ist ja normal dann, aber dass man sich dann irgendwie zusammenrauft, weil man weiß, wie der andere tickt.
Genau. Ja genau, die kannten sich ja auch und dieser Teamgeist, der ist einfach auch in den Anden deutlich zu spüren gewesen und das hat ihnen, glaube ich, auch mit das Leben gerettet, ja. Am achten Tag hörten die Überlebenden in einem kleinen Radio, das sie in einem Koffer fanden und wieder zum Laufen gebracht haben, dass die Suche nach ihnen eingestellt worden war. Und es war noch so, dass am ersten oder zweiten Tag im Film zu sehen war, dass Flugzeuge nach ihnen gesucht haben. Und die haben auch Flugzeuge über ihren Köpfen gesehen, aber die haben sie nicht gesehen. Und dann denkst du dir auch so, wie kann das sein, dass eine Gruppe von Leuten nicht gesehen wird? Ich meine, die haben ja alle eine andere Farbe als weiß. Man muss sie doch auf dem Schnee sehen und auch dieses Flugzeugteil. Aber dann hat die Kamera weggezoomt und du hast nichts mehr gesehen. Ja. Und das, da habe ich auch nochmal gemerkt, okay, du hast gar keine Ahnung, wie groß das da ist. Mhm. Es sieht fantastisch aus, eine ganz tolle Kulisse. Die haben übrigens wirklich auch in den Anden gedreht, also am Absturzort, ein bisschen tiefer, aber die waren halt schon an der Stelle genau, alleine, um so ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Ne? Wahnsinn, auf einmal verschwindet es, so als wenn dieser weiße Schnee, diese weiße Fläche, die einfach verschluckt. Du siehst auf einmal gar nichts mehr und noch viel höher konnten die Flugzeuge die gar nicht sehen. Und als ihnen das klar wurde, muss das furchtbar gewesen sein. Aber man gibt die Hoffnung ja nicht auf.
Ja.
Und dann hören sie durch das Radio, dass offiziell nicht mehr gesucht wird nach 8 Tagen. Und es ist schwer nachzuvollziehen, was dann in den vorgegangen ist. Also an dem Tag ist auch noch einer der Passagiere gestorben. Vielleicht hat er dann einfach auch die Kraft aufgegeben.
Also, da stirbt ja auch der letzte Rest Hoffnung. Genau. Und auch mentale Kraft und körperliche dann, Kraft, das hängt ja auch immer irgendwie zusammen, das ist ja immer ein Zusammenspiel.
Richtig. Also ohne die Aussicht auf Rettung, ohne die Möglichkeit, die Verletzten richtig zu versorgen, ohne passende Kleidung, genug Kleidung, die für diese Wetterverhältnisse angemessen wären und auch fast ohne Nahrungsmittel, weil das deckt ja auch nicht alles ab, so ein bisschen Menschenfleisch, wenn auch eine Menge.
Ich hab's nie probiert.
Getrunken haben sie ja Wasser. Sie haben ja Wasser, sie haben sich so eine Wasserstation gebaut, wo sie aus den Lehnen von den Flugzeugsitzen dieses Metall da rausgeholt haben, so einen Knick in die Mitte gemacht haben. Da haben sie Eis draufgelegt und das ist dann so ein bisschen nach unten
gerutscht, geflossen.
Ja, das haben sie so angewinkelt, nach draußen in die Sonne gelegt und darunter eine Wasserflasche gestellt, ich weiß nicht, im Koffer oder so. Sie haben sich da irgendwie so eine Art Wasserstation gebaut, sodass das geschmolzen ist auf diesem Metall und sie dann Trinkwasser hatten. Sehr clever. Weil Wein ist dann vielleicht in dem Moment auch nett, aber einfach auch nicht durststillend. Ne? Ja, der Zustand wurde auf jeden Fall immer kritischer von Tag zu Tag. Und trotzdem finde ich es unglaublich beeindruckend, wie fürsorglich alle miteinander umgehen. Also ich frage mich, was machen die da die ganze Zeit? Ne? Also das ist so ein ganzer Tag, ist ja dann auch echt lang, wenn man nicht so richtig was zu tun hat, in Anführungszeichen. Ja gut, mit dem Überleben wahrscheinlich.
Wie gut man sich vor allen Dingen auch ablenken kann, wie gut man Momente schaffen kann, in denen man vielleicht mal ein paar Minuten doch noch irgendwie Spaß hat oder einfach mal die Situation vergisst, ob das möglich ist und inwieweit das möglich ist. Das würde mich interessieren.
Ja, auf jeden Fall gab es da in dem Film wieder so eine Situation, wo alle im Rumpf sitzen, so in 2 Reihen gegenüber und über sich haben sie alle Decken gelegt oder was man zu Decken machen kann und die massieren sich gegenseitig die Füße und Hände und dann fangen sie so an zu reimen, das ist so ein Reim, Sing, Sang und ja, dabei wird auch gelacht, was wahrscheinlich auch ganz normal ist, weil man das sonst nicht aushalten könnte. Du musst das kurz ausblenden, wo du da bist und was um dich rum ist und was vor allen Dingen nicht. Ja. Und auch beim Wundenversorgen, den Umgang, das sah sehr liebevoll aus. Und ich glaube jetzt auch nach dem Making-of, glaube ich auch, dass das dann echt so gewesen ist. Mhm. Und die haben sich alle super viel Mühe gegeben, das halt auch wirklich so rüberzubringen. Ne? Frostbeulen, die sich gebildet haben oder andere Wunden noch vom Absturz, die haben sich so gegenseitig so selbstverständlich irgendwie versorgt. Das war sehr schön anzusehen, obwohl es ja so schrecklich ist. Ja, in diesen 72 Tagen hatten auch ein paar Geburtstag. Das wurde im Film nicht gezeigt, nicht thematisiert. Also im Buch ist es so, dass dann halt auch erzählt wird, dass die gesungen haben. Die haben quasi so ein bisschen gefeiert. Ja. Wie es denen so möglich war, was von uns von außen absurd erscheint, war für die dann einfach auch, war ja ihre Welt, ne, für die 72 Tage. Und
unfassbar.
Ja. Naja, und vielleicht sind die Geburtstagsfeiern im Film auch nicht vorgekommen, weil der Film ist mit 2 Stunden und 25 Minuten ohnehin schon ein sehr langer Film. Hm. Und da musste man auf ein paar Dinge einfach verzichten.
Klar.
Was ich unglaublich beeindruckend finde, ist dieser Kontrast zwischen dem Winter Wonderland und der Hölle. Die völlig verdreckten und sonnenverbrannten Menschen, die sie dort durchmachen, das ist unglaublich. Und auch auf die Hölle, das sagen die später auch nochmal. Ne? Die reden da von weißem Schnee. Und Schnee verbindet man ja von Schnee, von etwas, ne, hellem, positiv. Also wir assoziieren damit ja irgendwie was Gutes. Ne? Man hat damit ja eher positive Verknüpfungen. Ja, gut, außer mit mir. Ich bin da ja manchmal ein bisschen pessimistisch. Ne? Schnee ist auch nur gefrorenes Wasser. Aber eigentlich ist ja Schnee was Schönes.
Ja.
In den Massen auf jeden Fall nicht. Sie sind auch unglaublich kreativ geworden. Also die haben sich so eine Art Sonnenbrillen selbst gebastelt aus dem ganzen Material, was sie im Flugzeug noch gefunden haben. Aus dem Glas der Fensterscheiben haben sie halt die Gläser der Sonnenbrille gemacht und ich glaube an den Sitzen irgendwie ein bisschen Leder um die Glasscherben quasi drumherum und dann hinten mit von BHs, weil einige Koffer sind ja auch mit abgestürzt und auch dort geblieben. Ja. Der Verschluss diente dann halt auch als Verschluss für die Sonnenbrille. Also unglaublich, wie kreativ die geworden sind. Und die haben sich auch irgendwie so Schneeschuhe gebastelt, weil die Extremitäten sind ja das, was halt auch zuerst leidet. Ne? Mhm. Ja, genau. Und die Wassertrinkanlage hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist einfach Wahnsinn, worauf die gekommen sind. Ich meine, vielleicht passiert sowas in so einer Situation auch, dass der Kopf angeht, dass man so lösungsorientiert ist. Weiß ich nicht. Oder es waren einfach super clevere Kerle.
Vielleicht eine Mischung aus beiden. Aber vielleicht gibt es wirklich so einen Urinstinkt, der dann irgendwie den Menschen anleitet, ja, instinktiv das Richtige zu machen. Ne? Ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen.
Schwierig, ja. Ja, in der Nacht zum 31. Oktober, also 16 Tage nach dem Absturz, wurden die Überlebenden im Schlaf von einer Lawine überrascht. Wobei die Schneemassen durch den nach hinten offenen Flugzeugrumpf eindrangen. Also den haben sie nachts vor allem immer mit Koffern zugemacht und allem, was sie noch dazwischen stopfen konnten, einfach damit das ein bisschen Schutz vor dem Wind und der Kälte bietet. Das hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht und die sind dann da auch alle reingedrückt worden. Also es ist einfach alles verschüttet worden. Weitere 8 Personen aus der Gruppe sind dabei nochmal umgekommen. Dann gab es nochmal eine zweite Lawine und die hat dann wirklich komplett die ganze Maschine unter sich begraben. Und 2 Tage lang mussten die Überlebenden unterhalb der Oberfläche leben. Da wurde die Luft langsam dünn und im Film sieht man dann, wie sie da so ein Rohr, ich weiß gar nicht, was das für ein Rohr war. Die haben irgendwas gefunden, womit sie so durch die Schneedecke pieksen konnten, weswegen ein bisschen Sauerstoff nach unten gelangt ist. Das kann man sich auch irgendwie nicht vorstellen, so eingeschlossen zu sein in Schnee, ne? Ja. Wahnsinn. Aber sie war halt doch so massiv, dass sie halt nicht da einfach jetzt mit der Hand mal eben durch konnten und das öffnen konnten. Das ging halt auch nicht. Über ihnen tobte ein heftiger Schneesturm und das muss auch einfach nur grausam gewesen sein. Da eingeschlossen und wahrscheinlich mit dem Gedanken, das war's jetzt. Ja. Irgendwann verhungern wir oder die Luft geht uns aus und dann sterben wir. Ja, sie waren dort wieder eingeschlossen und dann kam natürlich auch der Hunger wieder. Und dann haben sie auch von den neuesten Opfern etwas gegessen, weshalb sie dann natürlich auch alle gesehen haben, wer dann gegessen. Also vorher haben sie die Fleischstücke so zugeteilt bekommen und nicht gesehen, was von wem ist, sodass man einfach nicht weiß, wen man isst.
Ja, genau. Das finde ich einfach auch eine gute Lösung.
Einfach das so ein bisschen Lösung. Zu entmenschlichen. Ne?
Ja,
einfach,
genau.
Also ich denke, nicht um die nicht zu würdigen, die man gegessen hat, sondern einfach nur, um das leichter essen zu können überhaupt, was ja einige gar nicht konnten.
Jemand zu essen ist dann auch keine Würdigung. Das
Nein,
ist ja,
aber...
Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ne?
Verrückt. Absolut. Auf jeden Fall haben sie dann halt auch unter dieser Schneedecke die Opfer gegessen. So ein Javier, der überlebt auch, aber seine Frau wird nämlich bei dieser Lawine verschüttet und stirbt dann auch. Die war aber auch super entkräftet, die hat nämlich das Fleisch abgelehnt. Also es ist kein Vorwurf, auf keinen Fall. Keine Ahnung, wie wir in dieser Situation handeln würden. Sie hat sich dagegen entschieden und vielleicht wäre sie auch so gestorben. Ihr Mann hat über ihr gelegen bei dem Absturz und er musste sich erstmal freikämpfen und sie war weiter unten. Also ganz, ganz furchtbar. Und dann saß er da ja noch mit seiner verstorbenen Frau. Also das ist einfach alles heftig. Ja, also sie kam da, im Film sieht man, dass sie da eigentlich nur wieder rauskommen, weil Numa, einer der Protagonisten würde ich schon sagen, versucht die Schneedecke zu durchbrechen und immer wieder zum Einsturz zu bringen, mit allem dagegen haut, was er findet, mit Gegentritt. Er verletzt sich dabei auch das Bein und diese Wunde, die entzündet sich ganz fies auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall übel.
Aber dann, dank ihm kam sie dann trotzdem noch frei. Mitte November erlagen dann 2 weitere Überlebende ihren Verletzungen. Das letzte Todesopfer ist Numa selbst. Er starb am 11. Dezember, kurz nach seinem 25. Geburtstag. Er starb aufgrund einer Infektion seiner Wunden. Genau, und das Merkwürdige ist halt, er ist der Erzähler des Films. Und er erzählt dann aber weiter, obwohl er gestorben ist. Aber das ist irgendwie gut. Also das hat was. Total gut gemacht.
bei Sunset Boulevard, so ein Film, Noir-Film aus den 40ern, gibt's das auch, dass jemand tot ist, aber den ganzen Film erzählt. Das nur am Rande, ein bisschen Film-Nerd-Wissen.
Ja, die haben natürlich jetzt nicht nur auf ihre Rettung gewartet, sondern sie sind auch aktiv losgegangen und haben immer wieder Expeditionen quasi gewagt in die verschiedenen Richtungen. Mal ganz abgesehen von diesen Gefahren zu erfrieren oder an Schneeblindheit zu erkranken, also so eine Augenentzündung durch den hellen Schnee.
Oder das Licht auch immer reflektiert wird.
Genau, und der Sonne, dieses Zusammenspiel kann dann so eine Art Schneeblindheit vorübergehend verursachen, deswegen ja auch die selbstgebastelten Sonnenbrillen. Ja, und dann auch nicht zu vergessen, Bergsteiger wissen das vielleicht oder Bergsteigerinnen, aber die Luft, die ist ja auch sehr dünn.
Oh ja.
In so einer Höhe. Und das ist man ja auch gar nicht gewohnt. Ich habe mal ein Hörbuch über das Bergsteigen gehört und da wird man ja darauf vorbereitet. Du machst ja zwischendurch Pausen, um dich zu akklimatisieren, um dich an den Berg zu gewöhnen und die Luft zum Beispiel da. Und das hatten die ja alles gar nicht. Also die wurden ja ins kalte Wasser oder in den Schnee in dem Fall geworfen. Ne?
Ja.
Ja, und auf jeden Fall für diese Expedition haben sie die Leute mit der besten körperlichen Verfassung ausgewählt. Das waren unter anderem Fernando Parrado, Roberto Canessa und Antonia Vicentin. Bei einer Expedition sehen die einen Hoffnungsschimmer und zwar finden die drei Jungs unter anderem das fehlende Heck ungefähr 3 Kilometer entfernt vom Rumpf. Sie hofften, das Funkgerät im Cockpit mit der Batterie aus dem Heck betreiben zu können. Aber dieser Versuch scheiterte, da das Funkgerät Wechselspannung für den Betrieb benötigt hat. Aber sie fanden dort weitere Koffer mit Kleidung, mit Essen, Zigaretten, Rum und kleinen Tafeln Schokolade. Leider fanden sie auch Verstorbene, also die unterwegs rausgeschleudert worden sind. Die haben sie dann auch begraben, einfach nicht komplett da liegen lassen, wie auch immer sie da aufgekommen sind. Das mag man sich einfach gar nicht vorstellen. Und im Film werden dann immer über den Verstorbenen die Namen und das Alter eingeblendet, was ich sehr schön finde, weil man einfach nochmal denen so einen Namen gibt. Ich konnte mir die jetzt nicht alle merken. Die findet man aber auch so aufgelistet im Internet. Einfach, ja, damit man die nicht vergisst, ne? Und denen einfach auch so ein bisschen einen Teil auch in dem Film gibt.
Klar.
Das ist richtig, richtig gut gemacht. Am 12. Dezember, 62 Tage nach dem Absturz, begaben sich Nando, Roberto und Antonio auf eine weitere Expedition zum Erreichen einer Zivilisation. 3 Tage nachdem sie unterwegs waren, ist es Nando und Roberto endlich gelungen, völlig erschöpft und ohne ja, richtige Ausrüstung, den 4650 Meter hohen Gipfel zu erreichen. Wo man dann halt auch sehen konnte, was ist überhaupt dahinter. Ja. Anstatt, wie erhofft, die grünen Täler Chiles zu sehen, erstreckte sich wiederum ein weiteres Panorama mit schneebedeckten Bergen. Der Antonio ist ein bisschen hinter denen, der kommt ein bisschen später im Film. In weiter Ferne aber sieht man dann doch 2 Gipfel, die nicht von Schnee bedeckt waren. Das ist auch wieder eine sehr schöne Szene im Film. Der Nando ist fest entschlossen zu gehen, also die Route fortzusetzen. Und der Roberto setzt sich so neben ihn. Der Antonio kommt halt in der Zeit noch und sagt, gut, aber dann werden wir sterben. Sagt aber auch, ich begleite dich, auch wenn das unser Tod ist. Also er geht mehr davon aus, dass die dann nicht ankommen, dass sie das nicht überleben werden, weil die haben ja natürlich auch nur begrenzt Nahrung eingepackt. Ja, und dann der Antonio ist dann oben und dann haben sie nochmal sich beraten und der geht dann auch wieder zum Flugzeugwrack zurück, damit sie einfach noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Tage länger Nahrung haben, ne, die beiden Jungs, und die gehen dann weiter. Nach insgesamt 10 Tagen gelang es ihnen, bis unter die Schneegrenze zu marschieren und Kontakt zur Zivilisation herzustellen. Du fühlst so mit und hast doch gar keine Ahnung, was die wirklich gefühlt haben müssen, aber das ist so viele Gänsehautmomente in dem Film. Sie wurden von einem chilenischen Hirten Sergio Catalan gefunden, der sie von einem anderen Hirten zu einer Schutzhütte bringen ließ und die dort entkräfteten jungen Männer erstmal mit Essen versorgten. Er ist in der Zeit bis zur nächsten Straße geritten und später mit einem LKW bis Puente Negro gefahren, wo er die Polizei verständigte. Also das war alles nicht so, ja, dass man dann in die nächste Großstadt gekommen ist und dann war da alles, sondern das war sowieso ganz viel Land und dass dieser Hirte da aufgetaucht ist, war auch schon ein Zufall. Also das war wieder ganz viel Glück und wieder ganz toll geschildert. Ich glaube, das war wirklich, das war auch in echt so. Die begegnen sich halt auf verschiedenen Uferseiten und die können sich halt ja mit Hand und Fuß schlecht verständigen, aber die werfen sich dann über den Fluss eine Nachricht zu.
Ach, okay.
Und die sagen, wir sind, Nando schreibt auf den Zettel, wir sind Überlebende von dem Flug so und so, sagen Sie bitte Bescheid. Und der wirft, glaube ich, auch ein bisschen Essen zurück. Die konnten sich auf jeden Fall auch nicht unterhalten. Ich meine, da ist ja auch Lärm durch den Fluss, der da fließt. Und
ah, verstehe.
Ja, die Polizei hat alles weitere in die Wege geleitet, damit die Überlebenden dann aus den Bergen gerettet werden konnten. Am 22. Dezember starteten 2 Hubschrauber der chilenischen Luftstreitkräfte zur Absturzstelle. Und der Nando musste mitfliegen, weil man das Wrack, also die Piloten hätten es nicht gefunden. Und auch, dass der da zurückgefunden hat,
beeindruckend.
Ist auch wieder ein Wunder. Wahnsinn. Da die Ladefähigkeit der Hubschrauber nicht zuletzt auch wegen der Höhe nur für 7 der Überlebenden ausreicht, mussten die restlichen 7 noch eine weitere Nacht an der Absturzstelle ausharren. Das ist im Film, meine ich, nicht gezeigt worden. Das habe ich so nicht in Erinnerung. Die sind einfach der Einfachheit halber wahrscheinlich alle geborgen worden. Aber in echt war es so, dass die nochmal eine Nacht da schlafen mussten. Allerdings sind Sanitäter und Andistinnen. Also ich denke mal, Leute, die sich mit den Anden auskennen oder da leben, wurden die versorgt. Und die haben da ebenfalls mit denen übernachtet, auch richtig stark. Und dann sind die auch gerettet worden. Das war dann am 23. Dezember, da wurden dann auch die restlichen gerettet und in ein Krankenhaus in Santiago gebracht. Und die Ärzte stellten halt fest, dass alle stark unterernährt waren. Einer von ihnen befand sich in einem Zustand, der wirklich medizinische Betreuung erforderte und die anderen waren halt noch so fit. Ja. Aber wie gesagt, trotzdem unterernährt und das ist auch wieder sehr bewegend im Film dargestellt. Also Musik läuft und man sieht dann diese abgemagerten, verschmutzten Körper, wie sie zum Beispiel unter der Dusche stehen. Ja, einfach wieder so ein Gänsehautmoment, ne? Wie Angehörige, die in den Arm nehmen, wie sie frische Sachen anziehen nach 72 Tagen. Da kommt einfach unglaublich viel Dreck auch runter. Die haben sich da ja auch so ein bisschen gewaschen. Ich weiß noch, die hatten ja auch Spiegel aus den Koffern geborgen. Ja. Die haben dann ja durchs Radio gehört, dass die beiden angekommen sind, Nando und Roberto. Dass sie es wirklich geschafft haben und dass jetzt Hilfe kommt. Das konnten sie durchs Radio dann ja auch hören. Also das Radio, das war ja auch einfach ein mega Glücksgriff. Und da haben sie dann auch so gezeigt, da haben sie nochmal so eine Mütze aufgesetzt oder sich nochmal so im Spiegel so angeguckt und als würden sie sich jetzt zurecht machen, dass sie jetzt gerettet werden. Und haben sich auch nochmal so ein bisschen umgeguckt, weil da ja dann auch abgegessene Knochen lagen. Die 29 Leichname bzw. deren Überreste wurden 27 Tage nach der Rettungsaktion von Mitgliedern der Andenbergrettung und einem chilenischen Priester so ungefähr 80 Meter von der Absturzstelle entfernt, also außerhalb der Lawinengefahrenzone, unter Steinen beerdigt. Zudem wurde ein Kreuz mit der Aufschrift Macera o Dios de ti, Spanisch für näher mein Gott zu dir, als Denkmal aufgestellt. Der Flugzeugrumpf wurde anschließend mit Benzin übergossen und verbrannt. Ja, und ich habe zu den Überlebenden gefunden, dass die noch heute in enger Nachbarschaft zusammenwohnen in dem Stadtviertel Carrasco, der Hauptstadt Montevideo. Dort wurde ihnen auch ein kleines Museum zum Gedenken an das Unglück eingerichtet, also mit Sachen, die übergeblieben sind, auch von den Verstorbenen, die jetzt Angehörige vielleicht nicht zurück wollten. Einfach so ein bisschen was irgendwie die Geschichte auch erzählt. Einige der Überlebenden halten heute weltweit Vorträge zum Thema Überleben in Extremsituationen. Schon 1974, also nur 2 Jahre nach dem Unglück, wurde ein Tatsachenbericht mit den Überlebenden zusammen verfasst, der millionenfach verkauft wurde. Und 1976 gab es das erste Mal einen Film. Und aufgrund des Kannibalismus-Tabus hat Hollywood aber bis 1993 zum Beispiel gewartet mit einer Inszenierung.
Ach, ich wusste gar nicht, dass es schon vor Filme dazu gab.
Ja, aber die sind mir auch nicht so bekannt gewesen. Nando Parado hat da als Berater schon fungiert. Der hat auch 2007 ein Buch geschrieben, 72 Tage in der Hölle, wie ich den Absturz in den Anden überlebte. Also es ist eine Menge dazu erschienen, wie man sich vorstellen kann. Es ist ja auch schon eine Weile her und jetzt 23 halt auch der neueste Film. Und ich muss sagen, der hat mich wirklich beeindruckt. Nach dem Film habe ich dann noch das Making-of gesehen. Das gibt es auch bei Netflix zu gucken. Und das heißt, die Schneegesellschaft, wer waren wir in den Bergen? Kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Also man sieht dann zum Beispiel in diesen Interviewszenen Nando und Roberto zum Beispiel, 2 ganz normale ältere Herren. Und man kann sich gar nicht so vorstellen, dass die mal das erlebt haben.
Was die durchgemacht haben, ne?
Was man da in dem Film gesehen hat. Also das ist einfach unfassbar. Von außen denkst du so, ja, natürlich, Schnee ist kalt und das ist alles kalt, aber du hast einfach, wenn du diese Szenen im Kopf hast von den Anden aus dem Film, nicht den allerschlimmsten Ort im Kopf sofort. Nee. Weil es so weit weg ist von unserer Realität, nehme ich mal an, ne? Kalitos, das ist einer der Überlebenden, der hat auch mitgewirkt am Film und der meinte noch, also, dass keiner von den Männern dem Regisseur irgendwelche Vorgaben gemacht hätte. Die haben gesagt, mach, was du möchtest, aber erinnere dich immer daran, dass in dieser Geschichte unser Leben steckt. Aber das hat der Regisseur wirklich verstanden. Also ich gucke wenig Making-ofs, merke aber, dass ich das super interessant finde. Ich denke, das ist auch bei anderen Filmen super interessant, wie es hinter den Kulissen ist. Es ist eigentlich ja immer spannend. Und im Gegensatz zu Flo kenne ich wenig Regisseure, aber der hat mich einfach so in den Interviewszenen auch super beeindruckt, mit welcher Leidenschaft er das gemacht hat. Ja, und Eduardo ist auch einer der Überlebenden und der meinte, als dann die Nachricht über den Film kam, hat das alle, die haben ja immer noch Kontakt, ne, so hoffnungsvoll und froh und erleichtert gestimmt, dass die Geschichte nochmal mit allen erzählt wird. Und da habe ich so gedacht, ja, es gibt ja schon einige Filme und Dokus und Bücher, aber vielleicht hat ihm diese Verfilmung nochmal besonders viel bedeutet.
Ja.
Ja.
Und wer weiß, wie die anderen Filme umgesetzt wurden, ne?
Ja.
Ob dann die Hälfte weggelassen wurde, weil das ja auch ein unglaublicher Produktionsaufwand ist, so eine Geschichte nachzuerzählen.
Oh ja. Gut, vielleicht wäre das auch gar nicht so möglich gewesen. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich habe die Filme jetzt aus den 70ern oder so nicht gesehen, aber es ist ja wirklich viel möglich. Mhm. Der Roberto hat nochmal gesagt, das ist ein erhabener, schrecklicher Ort, wo die Natur in all ihrer Macht herrscht. Und das macht was mit dir, wenn du das so hörst, weil das stimmt. Die Natur ist da einfach sie selbst und lässt sich da auch nicht reinreden. Und der kleine Mensch in diesem kleinen Flugzeugrumpf kann überhaupt nichts dagegen ausrichten. Und er sagt, wer das nicht mit eigenen Augen sieht, weiß einfach nicht, wie es ist, in diesem Gebirge unterwegs zu sein. Und deshalb fliegt das Team hin. Der Regisseur Juan Antonio Bayona erzählt, dass eine der eindrucksvollsten Dinge der Klang dieses lebensfernen Ortes ist, und zwar diese absolute Stille. Und da habe ich auch nochmal dran gedacht. Ich meine, ja, wir sitzen jetzt hier zum Beispiel im Podcastraum der NWZ. Hier ist es auch still, ist ja auch extra von außen so ein bisschen abgeschottet und dass man uns nicht hören kann, so isoliert. Aber das kannst du nicht vergleichen, weil wir ja einfach draußen trotzdem die Straße haben. Das ist nochmal eine ganz andere Stille, die da herrscht. Einfach super weit weg und super hoch.
Da denkt man gerade irgendwie, Meter. Die Welt steht still, ne?
Richtig, ja. Und dann die heftigen Windstöße. Er meinte, die waren einfach super krass, auch auf 4000 Metern. Er sagte, wir wollten die Gegend verstehen lernen und es ist in diesem Jahr wenig Schnee gefallen. Also da sah man viele Rasenflächen auch im Making-of. Sind sie trotzdem länger dort geblieben, also einfach um das Gefühl noch mehr für diesen Berg zu bekommen und haben dann aber erst ein Jahr später gedreht. Also was da auch für eine Zeit ins Land geht bei so einem Film. Wahnsinn. Und das Jahr drauf ist dann auch wirklich wieder sehr viel Schnee gefallen. Ein Glück für den Dreh. Ja, und eigentlich auch Glück, weil solange da keiner ist, ist das ja auch okay, dass da so viel Schnee fällt, wenn da nicht gerade jemand abstürzt.
Ja. Hoffen wir, dass es nicht mehr allzu oft passiert, bis gar nicht mehr.
Ja, richtig. Also die Schauspieler, die wurden auch 6 bis 7 Monate gecoacht. Ich meine, es waren sehr unerfahrene Schauspieler, die bisher kaum Kameraerfahrungen, vielleicht Theater oder so Erfahrungen hatten. Das war aber auch bewusst gewählt. Einfach Leute, die so ein bisschen noch mehr wachsen, die man mehr formen kann und die man einfach nicht kennt, die man nicht mit anderen Rollen verknüpft. Also die einfach super lebensnah und realistisch rüberkommen. Die haben natürlich darauf geachtet, dass die ähnlich aussehen, aber auch, dass das vom Charakter stimmt. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen verschmolzen ist. Der Regisseur hat gesagt, in diesen über 140 Drehtage ist ja auch zwischen den Schauspielern und dem ganzen Team so eine Art Schneegesellschaft entstanden. Ich glaube schon, dass die zwischendurch auch sehr mitgenommen und überwältigt waren, was denen in echt passiert ist, ne, damals. Und die haben unter anderem auch so ein Krafttraining gemacht, wahrscheinlich auch, um da im Schnee zurechtzukommen.
Ja.
Ich kann die Doku wirklich nur empfehlen.
Kurze Zwischenfrage. Weißt du, inwieweit die Schauspieler sich da noch runterhungern mussten, um dann eben auch körperlich sozusagen der Rolle gerecht zu werden? Das ist ja auch noch so ein Thema. Ich glaube, hat Daniel Radcliffe in einem ersten Film, den du vorgestellt hast, in der ersten Folge unseres Specials auch gemacht, dass wahnsinnig viele Kilos abgenommen hat für den Film. Also Wahnsinn, das ist ja auch nochmal so eine Hingabe.
Ja, das stimmt. Ja, das tatsächlich, das kommt auch im Making-of vor, das haben sie auch gemacht, also natürlich nur ein bisschen, das waren ja eher alles schlanke junge Männer,
ja.
Aber die haben trotzdem so eine Art gesunde Diät verordnet bekommen, in einem gesunden Rahmen Gewicht verloren und auch sich wahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt mal davon aus, auch einfach weniger rasiert, sodass das...
Wie viel Disziplin man da aufbringen muss, ne?
Mhm. Ja. Ich sag dann ja auch immer, okay, das ist ja deren Job und die kriegen da auch viel Geld für, aber das ist ja jetzt nochmal eine andere Art von Film und auch Schauspielern, denen es jetzt nicht nur ums Geld ging, so, und es sind ja jetzt noch keine Hollywood, also noch nicht. Ich meine, jetzt hat der Film ja auch, ist ja auch für die Oscars nominiert.
Genau, als bester fremdsprachiger Film.
Denen ging es, glaube ich, wirklich darum, diese Rolle da voll und ganz auszuleben. Ich meine, das ist Wahnsinn, was die da für einen Alltag monatelang erlebt haben, ne?
Klar. Auch wie lange man manchmal in der Maske ist, ne? Gerade bei solchen Filmen, wo man dreckig aussehen muss, wie viele Stunden.
Wahnsinn, ne? Und natürlich auch technisch ist das unglaublich. Das wird bei vielen anderen Filmen auch wahrscheinlich der Fall sein. Aber wie gesagt, ich bin ja gar nicht so ein Cineast wie Flo. Und mich hat das unglaublich beeindruckt. Die haben insgesamt 5 Flugzeugrümpfe nachgebaut. Und jeder hat einen bestimmten Zweck erfüllt. Den einen Rumpf haben sie ins Gebirge, also der wurde in die Anden gebracht und dort nochmal in 3 Teile zerlegt. Mhm. Und zwar einmal in Grenada weiter unten, wo kein Schnee gelegen hat. Dann gab es auf Höhe 2000 Metern eine Halle und dann halt wirklich im Schnee. Die haben ja nicht die ganze Zeit im Schnee gedreht.
Hey,
ne?
Das wäre viel gewesen.
Das wäre auch viel gewesen. Und die haben dann teilweise diesen Rumpf in so einen Gimbal gehabt. Und da habe ich gesagt, ich kenne es nur von Handys oder Kameras in ganz klein. Ja. Aber na, warum soll es das nicht auch in groß geben? Ne? Und dadurch konnten die halt diesen Rumpf hin und her kippen und diese Turbulenzen erzeugen. Mhm. Wahnsinn. Und zum Beispiel bei der Lawine. Die haben übrigens ganz viel auch mit Kunstschnee gearbeitet, logisch. Da musste ja überall Schnee hin, auch in Grenada, wo keiner war. Da gab es dann so einen Kunstschnee-Experten. Ja, auch nur gedacht, oh Mann, ey. Also es gibt so verrückte Berufe.
Berufsbezeichnungen, ja.
Wahnsinn. Und so Effektleute.
Ob das gut ankommt beim ersten Date? Hey, ich bin Kunstschnee-Experte.
Oder? Total, denke ich mir auch. Ich kann euch sagen, guckt diese Doku, guckt diesen Film.
Mich hast du überzeugt, dass ich beides.
Ja.
Also dass ich den Film zu Ende gucke und die Doku auch hinterher.
Und habt keine Angst vorm Fliegen.
Nee, absolut nicht. Wie gesagt, 1 zu 15 Millionen.
Richtig.
Und man kann den Film bei Netflix sehen, richtig?
Ja, genau. Ja, das war meine Geschichte und jetzt bin ich ganz gespannt, Flo, welche du uns mitgebracht hast.
Genau, der Film, den ich jetzt vorstelle, der ebenfalls auf einer wahren Begebenheit beruht, der nennt sich The Deep aus Island aus dem Jahr 2012, Film von Balthasar Kormakur, auf den ich damals gestoßen bin, weil er mal in der engeren Auswahl für den besten internationalen Film bei den Oscars stand. Und er spielt logischerweise oder naheliegenderweise in Island beziehungsweise vor der isländischen Küste. Es beruht auf der wahren Geschichte vom Fischer Gudlaugur Fridþórsson, der 1984 mit seiner Mannschaft eines späten Abends zum Fischfang auf die See geht. Und ja, nach einiger Zeit verheddert sich plötzlich das Fischernetz an einem Stein und das Boot kentert plötzlich und ansatzlos. Und weil es eben so plötzlich passiert, besteht auch keine Zeit, irgendwie noch ein Notsignal abzusenden. Und Gulli, so nennt sich der Protagonist, also wird er von allen genannt, der fällt ins 5 Grad kalte Wasser. Und es ist keine Küste weit und breit in Sicht, beziehungsweise die Küste ist 7 Kilometer entfernt. Also er fällt zusammen mit seinen 3 Kumpanen ins Wasser. Und ja, die 4 können sich dann erstmal auf der hohen See treibenden Kiel retten. Und dort verbringen die Männer eine Dreiviertelstunde in den nassen Kleidern an der 2 Grad kalten Luft auf so einem Kiel. Und das Ganze fühlt sich wegen dem Wind ja gleich nochmal kälter an, als es tatsächlich ist. Und ja, logischerweise hilft auch die Tatsache, dass sie auf dem Kiel sitzen, auch nicht besonders unter diesen Voraussetzungen. Und nach 45 Minuten sinkt der Kiel.
Ja, das ist wahnsinnig kalt. Also mal so zum Vergleich, wie warm ist das Wasser im Sommer? 20 Grad, wenn man reingeht. Gut, dann scheint ja auch die Sonne und man will sich abkühlen. Mhm. Aber wie kann man denn mal irgendwie vergleichen? Was ist denn für, also dass man ein Gefühl für 5 Grad kriegt?
Also erstmal vielleicht der Vergleich zum Schwimmbad, zum klassischen Schwimmbad. Da sind die Temperaturen knapp über 20 und man kennt es ja, dass wenn man dann ins Wasser geht und noch nicht geschwommen hat, dass sich das ja auch schon wahnsinnig vielleicht nicht, aber doch schon relativ kalt anfühlt.
Ja,
man muss sich ja auch sofort bewegen, damit sich das besser anfühlt. Und 5 Grad, ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, aber ich muss da immer an den Film Titanic denken. Wo dann, glaube ich, auch ein Zitat von Jack, als Rose sich da irgendwie umbringen möchte, relativ zu Beginn des Films. Und dann fragt sie ja auch, hey, wie kalt ist denn das Wasser darunter? Weil sie auch schon total unsicher ist, ob sie es machen will. Und dann sagt Jack, glaube ich, sowas, es sind wie 1000 Stiche, die man am ganzen Körper spürt. Man kann nicht mehr atmen, an nichts mehr denken, an gar nichts, abgesehen von dem Schmerz. Gut, bei der Titanic war es wirklich nur knapp über 0 oder vielleicht sogar 0 Grad.
Ja, ich wollte gerade fragen, da waren ja auch Eisberge, das ist ja der
Genau,
Grund
das ist dann wirklich, das ist natürlich nochmal ein bisschen kälter, aber 5 Grad fühlt sich dann, glaube ich, nicht wesentlich mehr an.
Nee.
Und die Pointe an der Geschichte, naja, Pointe ist ein schlechtes Wort, aber das, was er da wirklich erlebt, der Gulli, da komme ich ja gleich erst drauf zu sprechen. Also wir sind jetzt noch an dem Punkt, wo er noch auf dem Kiel sitzt, aber dann sinkt das Kiel und er ist auf sich alleine gestellt und seine 3 Mitstreiter sind schon gestorben, also...
Im Wasser.
Genau, also einige sind da noch vom Kiel runtergefallen oder haben dann versucht, irgendwie wegzuschwimmen und sind dann alle auf jeden Fall auf ihre Art und Weise gestorben. Nur Gulli lebte dann eben noch. Übrigens, Fun Fact, bei der Temperatur ist die erwartete Überlebensdauer, also 5 Grad im Wasser, ist die zu erwartende Überlebensdauer weniger als 30 Minuten. weil der menschliche Körper ja im Wasser schon circa 25 Mal schneller Wärme verliert als nur an der Luft. Und genau, während seine Mitstreiter, wie gesagt, nach und nach sterben oder schon gestorben sind, versucht sich Gulli erstmal warm zu halten. Er richtet Stoßgebete zum Himmel, unterhält sich mit Möwen, die über ihm kreisen, bittet sie auch irgendwie Hilfe zu holen und erzählt der Möwe Witze, einfach nur um sich abzulenken, um irgendwie aktiv zu bleiben. Und dann eine dieser Möwe, die kreist besonders lang um ihn herum und er bezeichnet sie später dann als eine Art Schutzengel, was ich ganz ergreifend fand. Und ja, er bekommt wie Ralston im ersten Teil, also der Mann, der ja bei 127 Hours, wo sein Schicksal ja beschrieben wird, da an diesem Felsspalt eingeklemmt wird. Genauso wie Ralston hat dann auch Gulli solche Flashbacks aus der Vergangenheit. Er erinnert sich dann an einen Vulkanausbruch, den er als Kind miterlebt hat. Und er stellt sich auch vor, wie er so einen perfekten Tag verbringen würde, wenn er jetzt nochmal einen Tag hätte. Weil er geht ja davon aus, dass er stirbt. Aber er stellt sich eben vor, wie würde sein perfekter Tag aussehen. Und das geht er dann nochmal geistig ja durch, um sich einfach warme Gedanken zu machen. Und fehlt auch, um das Leben nochmal so schätzen zu wissen oder Revue passieren zu lassen. Und das Ärgerliche ist, dass auch zweimal im Laufe der Zeit, das fehlt da so eine kleine Parallele zur Schneegesellschaft, ein Boot vorbeikommt und er fuchtelt mit den Armen, gestikuliert wild, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Aber leider hat er jetzt nicht wie Rose in Titanic irgendwie eine Pfeife von einem Kapitän irgendwo gefunden. Also logischerweise war das nicht der Fall. Deswegen hatte er nur seine Stimme zur Verfügung, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Oder halt seine Gestiken. Aber das Ganze spielt ja auch zu Mitternacht. Also sie sind, glaube ich, um 22 Uhr mit ihrem Fischerboot aufgebrochen. Oder etwas früher, aber jedenfalls ist der Unfall dann... Ja, es ist sehr, sehr dunkel. Der Unfall hat sich dann gegen 22 Uhr ereignet. Also konnte man ihn auch kaum sehen. Nach einer Weile beginnt Gulli dann auch zielgerichtet in eine Richtung zu schwimmen. Dafür hat er sich dann vor seine Stiefel abgestreift und das Ölzeug, also so nennt man ja diese Jacken, die dann solche Fischer dann auch anhaben. Der ist dann quasi nur in Jeans, Shirt und Pullover weiter geschwommen. Und ja, nach ganzen 6 Stunden, das muss man sich mal vorstellen, 6 Stunden bei 5 Grad kaltem Wasser. Und ich hatte ja vorhin gesagt, normalerweise ist seine Überlebenserwartung 30 Minuten, hat er dann ja eine Küste erreicht, eine Küste einer sehr dünn besiedelten Insel. Und da muss er da aber erstmal so einen steilen, steinigen Hang erklimmen. Und das schafft er erstmal nicht. Das heißt, er muss dann erstmal am Ufer nochmal weiter entlang schwimmen, um an eine Stelle zu kommen, wo man überhaupt realistischerweise hochklettern kann. Und irgendwann erreicht er die Stelle und da hat er, glaube ich, auch später gesagt, dass das eigentlich der schlimmste Moment in der ganzen Tortur war. Der Moment, in dem er aus dem Wasser rausgeklettert hat und sich dieser noch kälteren Luft ausliefern musste. Das war für ihn dann tatsächlich, also mit der ganzen nassen Kleidung, das war für ihn tatsächlich dieser fürchterlichste Moment. Und dann klettert er halt dieser steinige Küstenfelswand hoch und die ganze Tortur ist halt immer noch nicht vorbei, ist immer noch nicht vorüber. Er muss dann zum Beispiel zwischendurch so, durch so ein scharfkantiges Lavafeld laufen. Der zieht sich da furchtbare Schnittverletzungen. Barfuß, ne? Ja, genau, barfuß logischerweise. Oh. Zieht sich da furchtbare Schnittverletzungen im Fuß zu, wirklich klaffende Wunden. Und auf dem Weg kommt er dann auch an so einer Badewanne vorbei, die als so eine Tränke für Schafe dient. Und da mit bloßer Faust, also ist alles gefroren, das Wasser, mit bloßer Faust zerschlägt er das dann irgendwie und trinkt dann wie so ein Wilder, wie so ein Verrückter aus dieser Wanne. Genau, und dann nochmal 2 Stunden später erreicht ein Dorf, klopft da an der Tür. Und du hattest bei deiner Filmvorstellung dieses Beispiel mit dem schwarzen Urin, das auf den weißen Schnee trifft. Und nun ist es, das habe ich jetzt nicht erwähnt, in Island zu der Zeit auch verschneit. Und dann hast du kurz bevor Gulli das Haus erreicht, wo er dann letztendlich Rettung findet, stapft er halt auch mit seinen Füßen durch den Schnee und dann siehst du halt diese roten Fußspuren. Oh, das ist wirklich auch
ein starkes Bild, ja.
Auch ein starkes Bild.
Oh, da tun mir gleich die Füße mit weh.
Genau. Fällt dann quasi dem Mann, der diese Tür öffnet, dann mehr oder weniger in die Arme und der ruft ja das Krankenhaus und die holen ihn dann ab. Und dort hat man dann halt gemessen, dass er nur noch 33 Grad oder weniger sogar als 33 Grad Körpertemperatur hatte und das ist wohl so ein Bereich, wo zumindest damals die herkömmlichen Fieberthermometer es gar nicht mehr erfassen konnten. Also man wusste im Grunde genommen seine Körpertemperatur nicht, weil das Fieberthermometer diese Temperatur nicht mehr erfassen konnte. Und normalerweise bist du bei solchen Temperaturen zwar noch nicht unbedingt tot, aber zumindest irgendwie schon geistig verwirrt. Er war bis zum Schluss, bis er dann im Krankenhaus war, auch ja, geistig anwesend und hat ohne größere Verletzungen, mal abgesehen von den Füßen, überlebt. Und ja, was kann man so zum Film sagen? Der Regisseur hat auf jeden Fall Wert darauf gelegt, diesen Film unter sehr, sehr realistischen, authentischen Bedingungen zu drehen. Er hat es dann wirklich auch im Nordatlantik dann auch gedreht, mehr oder weniger an den Originalschauplätzen. Und der hat auf einen echten Trawler gefilmt, also auf so einem echten Schiff, das er dann auch wirklich versenken ließ, er und die Crew. Und der ganze Film ist halt einfach sehr, sehr dunkel gehalten. Wie gesagt, es spielt nachts, es ist voller dunkler Aufnahmen, sehr, sehr ruhig und bedächtig erzählt. Dieser Film verlässt sich halt total auf sein Setting, auf die Atmosphäre, auf die Stimmung und auch die Tagaufnahme. Es gibt vorhin auch so ein paar Tagaufnahmen und hinterher auch. Die wirken halt sehr, sehr grau. Manchmal denkt man halt, man schaut sich da gerade einen Schwarz-Weiß-Film an, weil die Sonne eigentlich zu keinem Zeitpunkt mal irgendwie zu sehen ist. Und ja, diese Kälte und das Lebensfeindliche wird von der Kamera wahnsinnig gut eingefangen. Es wirkt wirklich alles ja authentisch. Der Score, also der Soundtrack, ist wirklich minimalistisch gehalten. Oft hört man einfach nur diesen Wellengang, der aber teilweise auch ein heftiger Wellengang ist. Und der Film spart eben nicht daran, auch zu zeigen, wie erbarmungslos diese Naturgewalten spielen, was für ein erbarmungsloses Spiel sie mit den Menschen spielen. Und es gibt viele ruhige Sequenzen und relativ wenig Schnitte. Also jetzt nicht so ein hektisches Schnittspektakel, wie man das in anderen, vor allen Dingen auch in Hollywood-Produktionen ja auch sieht. Der Film ist nüchtern inszeniert. Es gibt auch keine Übertreibungen oder Dramatisierungen. Keine Rieseneffekte, sondern einfach wirklich das Setting, die Geschichte, die ja schon dramatisch genug ist und eben auch das Schauspiel. Und der Film besinnt sich wirklich auf das Wesentliche, auf das Wichtige. Und für das geringe Budget, weil allzu teuer wird der Film nicht gewesen sein, ist es alles wirklich sehr, sehr wirkungsvoll.
Also höre ich da so raus, dass man sich dann auch drauf einlassen muss, weil man vielleicht nicht automatisch so mitgerissen wird wie bei einem Hollywood-Streifen, aber vielleicht funktioniert das dann auch besonders gut, wenn man sich darauf einlässt, dass man das dann doch sehr gut nachfühlen kann, weil wenn man halt nicht so viel Hintergrundmusik hört, sondern halt die Wellengeräusche.
Genau. Genau, also es hat manchmal echt was...
Ja, dass einen diese Nüchternheit, dieses so mitreißt. Dann
genau, es hat manchmal echt was Dokumentarisches. Aber das, was andere Filme vielleicht durch die Musik machen oder durch krasse Effekte oder was auch immer, das macht
oder
der...
Riesen-Gimbals?
Ja, also da gibt es ja tausend Möglichkeiten.
Bei der Schneegesellschaft.
Also auch so CGI meinetwegen in neueren Filmen. Das macht dieser...
Was ist CGI?
Das sind so computeranimierte Effekte.
Ach so.
Das wird in dem Film kompensiert durch das wahnsinnig ergreifende Schauspiel des Schauspielers Olafur Dari Olafsson. Und deswegen kommen so auf diese Weise die Emotionen halt einfach rüber, weil er auch wirklich das sehr, sehr greifbar und emotional spielt. Es gab auch noch ein Zitat von dem Regisseur, der auch gesagt hat, dass er sich ganz klar gegen dieses Hollywood-Drama positioniert, wo permanent auf die Tränendrüse gedrückt wird. Leute, die darauf stehen, müssen den Film nicht unbedingt gucken. Das
wäre auch langweilig, wenn alle Filme gleich wären.
Also. Genau, das nur als kleiner Einschub. Der Film ist vielleicht, das kann man jetzt als Kritikpunkt bezeichnen, ein bisschen antiklimaktisch. Das bedeutet, dass der Spannungshöhepunkt relativ früh in dem Film eintritt. Das heißt, nachdem der Gülli gerettet ist, geht der Film halt immer noch über 30 Minuten. Das hat seinen Sinn, darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass dieser Überlebenskampf an sich relativ wenig Raum einnimmt. Das sind letztendlich, glaube ich, 20 Minuten, wo er im Wasser ist. Darin sind schon auch die Erinnerungen und die Rückblenden beinhaltet. Und das hätte man vielleicht ausbauen können, um diesem Zuschauer auch das Gefühl zu vermitteln, okay, das sind jetzt wirklich 6 Stunden, die er im Wasser ist. Und das fühlt sich für ihn wahrscheinlich wie 24 Stunden an, ne? Man weiß es ja nicht. Und das wird dadurch gar nicht so richtig klar, dass es so eine lange Zeit ist. Gut, es wird ab und zu so eine Uhr unten rechts so eine Zeitangabe eingeblendet. Genau, natürlich ist es auch nicht so leicht, so einen Film mit viel Inhalt zu füllen. Warum der Film relativ früh diesen Spannungshöhepunkt hat und was danach noch passiert, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Denn am Ende geht es ja vor allen Dingen um die Frage, wie konnte er überleben? Wie konnte Gülli diese 6 Stunden im kalten Wasser Nordatlantik überleben? Das heißt, am Ende durchläuft er im Film halt auch wissenschaftliche Tests, wird er auch extra sogar nach London geflogen, wo er irgendwelche Tests durchlaufen muss. Und wie gesagt, da interessiert sich der Regisseur dann eben ganz stark für dieses Analytische, für diese Frage nach dem Wie. Und das nimmt am Ende dann sehr viel Raum ein. Zwischendurch hat man dann schon das Gefühl, dass es ein bisschen Filmmaterial auch ist, ist ein bisschen in die Länge gezogen, aber nichtsdestotrotz, es ist ja schon irgendwie interessant. Das ist ja auch irgendwie das Wesentliche. Klar, die einen geben sich vielleicht zufrieden damit, dass man als einfach ein Wunder gesehen hat, ein menschliches Wunder, aber andere wollen vielleicht auch so ein bisschen hinter die Fassade gucken und sich auch erklären können, was dahinter steckt.
Ja, Adrenalin regelt schon, ne? So ungefähr.
Natürlich spielt das eine Rolle, aber es ist nicht das Einzige.
Nee.
Und im Gegensatz zu Aaron Ralston von 127 Hours, den wir in der letzten Ausgabe behandelt hatten, ist Lilly halt körperlich noch nicht mal besonders fit. Also er ist relativ pummelig. Und statt irgendwie zu klettern an irgendwelche Felswände oder so, verbringt er die Freizeit eigentlich eher rauchen und trinken in der Kneipe. Das sieht man auch in einigen der Anfangsszenen, bevor sie auf See gehen. Er ist halt wirklich nicht der, von dem man erwarten würde, dass er länger als 10 Minuten im eiskalten Wasser überlebt. Der tritt vor allen Dingen mit seinen Kollegen die Tour ja auch relativ verkatert an. Also sie haben noch vor was getrunken in der Bar. Und ist wirklich permanent in den Szenen, bevor diese Katastrophe passiert, eigentlich fast nur am Rauch. Man sieht ihn andauernd mit so einer Fluppe in der Hand. Es sind auch einfach einfache Fischer, es sind keine spannenden Persönlichkeiten. Ja, wie konnte er also überleben? Ich habe jetzt ja schon lange diese Frage gestellt, jetzt beantworte ich sie endlich. Die Wissenschaftler haben nämlich später herausgefunden, dass Gulli, also für einen Menschen, sehr, sehr überdurchschnittlich dicke Fettschicht hat, die an so Robbenfett erinnert. Nennt man dann auch irgendwie subkutane Fettschicht. Also die hat jeder Mensch so unter der Haut, aber die ist bei ihm halt 14 mm dick und bei normalen Menschen ist sie 5 bis 6 mm dick. Das heißt, seine Fettschicht unter der Haut ist irgendwie mehr als doppelt so dick als die eines normalen Menschen.
Wow.
Und
bei Männern ist die ja sowieso dicker, ja, glaube ich.
Ja, klar,
also
aber.
Zumindest sagt man, dass Frauen eine dünnere Haut haben oder deshalb mehr frieren.
Ich glaube, das ist schon so, aber bei ihnen ist halt selbst im Vergleich zu normalen Männern so, dass er dann doppelt so dicke Fettschicht hat. Warum das so ist, wer weiß, ist wahrscheinlich genetisch bedingt.
Aber vorher ist das nie aufgefallen. Ja, wahrscheinlich war dem einfach selten kalt, ne?
Ja, ich meine, es gibt ja so Leute, die dann mal selten kalt sind. Da denkt man sich ja nicht wirklich was
bei. Die Person, die dann so beim ersten Schnee noch mit T-Shirt durch die Gegend fährt. Gibt's ja immer mal, ne? Sieht man ja hier.
Ja, ja, genau. Und abgesehen davon, es ist in Island andauernd kalt. Ich meine, wahrscheinlich haben die alle eine gewisse Kälteverträglichkeit. Da fällt das vielleicht gar nicht mehr auf, wenn einer noch ein bisschen mehr Kälte aushalten kann. Und tatsächlich wurde er hinterher ja auch in den Medien dann betitelt als Seehundmann. Das ist sein Spitzname bis heute, glaube ich, geworden. Das hat sich so gehalten über die Jahre hinweg. Und nichtsdestotrotz ist halt bis heute immer noch ungeklärt, warum seine Gehirnaktivität halt unter den Temperaturen nicht gelitten hatte. Weil, dass er körperlich weiter funktioniert, ist ja das eine, aber dass sein Gehirn, also dass er nicht beispielsweise Halluzinationen hat oder irgendwelche Fata Morganas gesehen hat oder so, das ist durchaus erstaunlich. Da scheitern oder rätseln die Wissenschaftler, ich weiß nicht, ob sie bis heute noch dran rätseln, ob sie sich bis heute noch so stark für den Fall interessieren, aber sie haben sie Zeit ihres Lebens drüber gerätselt, wie das sein kann. Mhm. Und dann habe ich halt auch noch so einen kleinen Faktencheck zusammengestellt. Sind höchstens mal so Kleinigkeiten, die vielleicht verändert wurden, aber auch Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, aber die der Realität nachempfunden wurden. Zum Beispiel, dass in dem Moment, als das Boot gekentert ist, gerade in seiner Kabine eine Fernsehdokumentation über Walzertanz geschaut hat, also wo dann irgendwie Paare Walzer getanzt haben. Und also das wurde übernommen. Und dass er dann auch mit den Möwen geredet hat, während er am Wasser ist, das wurde auch übernommen. Bei so unklaren Dingen, da hat der Regisseur sich ein bisschen Freiheiten genommen, aber hat halt auch nichts erfunden oder so. Zum Beispiel ist es auch nicht ganz klar, ob jetzt Gulli wirklich 6 Stunden im Wasser war oder ob es nur 4 Stunden waren. Also man sagt so 4 bis 6, das ist so das, was man heute weiß oder was man heute schätzt. Er hat ja auch kein Zeitgefühl dann im Wasser gehabt. Und genau, der Film hat dann halt 6 draus gemacht. Also hat sich dann sozusagen am höheren Ende dieser Range sozusagen bedient, damit es halt wirklich dann auch noch heftiger ist, die Geschichte, ne?
Ja, es klingt ein bisschen dramatischer noch. Aber ja. 4 Stunden wäre auch schon lang.
Genau, und dann auch bei der Körpertemperatur, da weiß man auch nicht. Also war es jetzt knapp unter 33, war es 33, war es knapp über 33. Es kann auch sein, dass es doch bis an die 34 vielleicht waren. Und er hat dann halt daraus gemacht, dass es dann 33 war. Aber es sind so halt so diese vagen Dinge, die er sich so ein bisschen zurechtgelegt hat, wie er es halt so gebraucht hat.
Aber das ist ja auch in Ordnung bei einem Spielfilm, ne? Grundlegend ist die Geschichte ja gleich geblieben und erzählt. Genau. Gibt ja wieder, was dem Mann passiert ist. Mhm. Und das ist ja dann halt auch der Unterschied zu einer Doku. Das finde ich schon in Ordnung. Also sonst klingt es ja sehr danach, als wenn das sehr detailgetreu wiedergegeben wurde, ne?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Wie gesagt, die Quellenlage, zumindest das, was man so im deutschsprachigen Raum oder englischsprachigen Raum findet, nicht so groß wie jetzt bei den anderen Geschichten, die wir behandelt haben. Vielleicht gibt es in den isländischen Medien dazu noch mehr, in irgendwelchen Archiven, aber dann hätte ich wirklich sehr tief in die Materie einsteigen müssen, um da ranzukommen. Vielleicht ist auch so eine Geschichte, die über die Jahre auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich meine, wer weiß, wie viele solche krassen Schicksale es gab, wo einfach Leute nicht mehr drüber reden, weil es irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Aber deswegen ist es schön, dass es Regisseure gibt, die aktiv so ein Interesse an solchen Geschichten haben. Da fehlt auch nach Suchen gezielt und dann sowas nochmal auf die Filmleinwand bringen.
Wo kann man den Film gucken?
Gucken kann man den Film gleich bei mehreren Streamingdiensten, bei Google Play und Apple TV. Ich habe persönlich den Film bei Prime kostenlos gesehen, allerdings mit dem Freevee-Zusatz. Also das ist dann irgendwie so ein Anbieter, mittels dem man dann Filme kostenlos über Prime sehen kann. Allerdings mit konstanten Werbeunterbrechungen. Also kommt dann alle 15 Minuten so 6-7 Werbeblocks über 2 Minuten.
Also Freevee ist kostenlos, man hat aber die Werbung.
Genau, richtig. Kommt dann auch manchmal so zu Momenten, wo es gerade gar nicht passt, so mitten in der Szene.
Ja, das ist blöd. Ja gut, ich meine, dafür hat man ja, ist es ja wie gesagt kostenlos, ne?
Ja.
Ja, würde ich wahrscheinlich dann auch in Kauf nehmen, oder?
Ja, klar.
Also ein Abo abschließen würde ich dafür nicht. Ich würde für den Film ein paar Euro ausgeben, aber ja. Ist dann so.
Es ist eine Kompromisslösung, mit der man leben kann.
Ja, denke ich auch.
So, liebe Zuhörer, das war's mit unserem Survival-Special. Also mir hat es wieder sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa.
Ja, mir auch. Vielen Dank erstmal für deine Geschichte.
Genau, also mir hat es wirklich Spaß gemacht, diese packenden, verblüffenden Geschichten mit dir auszutauschen. Ja, ich hoffe auch, ihr zu Hause oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, hattet euren Spaß beim Zuhören. Ja, auch wenn diese Themen als solche natürlich nicht besonders spaßig sind. Aber ihr wisst sicher, wie ich das meine. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch. Was sind denn eure liebsten Survival-Filme und basieren diese ebenfalls auf wahren Begebenheiten? Kontaktiert uns doch gerne per Mail. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Gerne nehmen wir natürlich auch ganz generelles Feedback und Thementipps entgegen. In dem Sinne freuen wir uns auf die nächste Ausgabe. Macht's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.